So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt geht es weiter und jetzt sind die etwas Größeren an der Reihe. Ich darf meinen nächsten Gast begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Land.
Schönen guten Tag.
Sie haben auch den weiten Weg von Freiburg auf sich genommen.
Ja, unglaublich weit.
Ja, immerhin. Also, ich stelle Sie kurz mal vor.
Gerne.
Geboren 1956 in Köln, arbeitet Ulrich Land seit 1987 als freier Autor. Sowohl in seinen Radiosendungen als auch in den Romanen lotet er mit Vorliebe die Ränder des süßen Grauens und skurrile Alltagsereignisse aus. Krisen und Katastrophen, Süchte und Sehnsüchte, Tod und Teufel. Bislang veröffentlichte er 9 Romane, unter anderem und die Titanic fährt noch, Messerwetzen im Team Shakespeare, Lolita späte Rache und Hölderlins Filmriss. Das erschien 2019. Ansonsten schreibt er Lyrik, Prosa, Essays und hat als Rundfunkautor über 40 Hörspiele und mehr als 100 Radiofeatures bei verschiedenen ARD-Sendern veröffentlicht. Außerdem zahlreiche Beiträge in Anthologien und er hat mehrere Bücher, Literaturzeitschriften und Anthologien herausgegeben. Zudem arbeitet er als Moderator von Literaturveranstaltungen und als Dozent für Creative Writing, unter anderem an der Universität Witten-Herdecke. Seine Publikationen wurden unter anderem als Hörspiel des Monats ausgezeichnet und mit dem Kölner Medienpreis, dem Journalistenpreis der Metropole Ruhr und mit zahlreichen Stipendien bedacht. Ulrich Land lebt und arbeitet in Freiburg und ihr Tag hat 48 Stunden.
Also mindestens. Ja. Ja, ich habe zudem zu allem Überfluss noch eine große Familie, die ich alle sehr liebe und da wird eben auch viel Zeit investiert. Also insofern komme ich selber ab und zu mal vor, aber doch relativ selten.
Sie haben uns heute Ihr neuestes Buch mitgebracht, Dating Tucholsky. Und ich habe schon gestanden, dass ich das nicht geschafft habe, zu lesen. Wollen Sie uns kurz erklären, worum es geht?
Genau. Also Kurt Tucholsky, bekannt vielleicht als Satiriker, als Publizist der 20er, 30er Jahre, Weimarer Republik und Sozialist seines Zeichens, also auf der linken Seite unterwegs, Sozialdemokrat. Und er hat, eine Fülle von Sachen veröffentlicht. Also der kommt auf jeden Fall noch weit über die Zahl der Veröffentlichungen, die ich irgendwie auf die Beine gestellt habe inzwischen. Aber er war eben sehr aktiv und ist dann aber, als die Nazis sozusagen Raum griffen, schnell nach Südschweden ins Exil gegangen und da im Jahr 35 verstorben. Und der Obduktionsbericht aus Malmö, also der Stadt in Südschweden, in deren Nähe er gelebt hat, der Obduktionsbericht enthält einen Hinweis auf eine Einstichstelle einer Kanüle, also einer Spritze, im Oberarm. Die ist nie der ist nie auf den Grund gegangen worden, also von wem stammt sie, was enthielt sie und so weiter, das war nicht mehr nachweisbar. Also da klafft einfach eine Lücke und die hat mich dazu eingeladen, selber zu fabulieren und zu gucken, wo könnte denn der Tod von Tucholsky, also verursacht worden sein, von wem vor allen Dingen. Und dazu muss man wissen, dass Tucholsky in seinen letzten Jahren oft und sehr schwer krank war, Nasenhöhlen, Vereiterung ständig und so weiter, zigmal operiert worden ist und es ging ihm überhaupt nicht gut, also weder körperlich noch seelisch noch eben schriftstellerisch, weil er praktisch keine Chance mehr hatte, noch Gehör zu bekommen, also sich zu verschaffen. Und nun ist also die Frage, hat er vielleicht eine Überdosis Medikamente in Verbindung mit einer Überdosis Alkohol sozusagen zu sich genommen, vielleicht auch, um sich selber aus dem Leben zu knallen. Und das ist bis heute nicht richtig nachgewiesen, weil man eben nicht weiß, was mit dieser Einstichstelle los war und weil der auch nie jemand wirklich nachgegangen ist. Also das war sozusagen mein Job. Es ist irgendwie so eins meiner Lieblingssteckenpferde, zu gucken, wo sind irgendwelche Lücken in Biografien von meistens Schriftstellern, Leuten, die mich interessieren, die an sich schon mal widersprüchlich sind. Also wo ist da so ein Ansatzpunkt, wo ich dann da rein kann? Wo kann ich rumfabulieren und eben diese Löcher in der Biografie mit meiner Fantasie stopfen? Ob die dann stimmen oder nicht, ist egal. Es ist ja meine dichterische Freiheit sozusagen und ich hoffe, dass es dann irgendwann auch nicht mehr zu erkennen ist, was ist hier Dichtung, was ist Wahrheit und dass man es vielleicht auch gar nicht mehr erkennen will.
Aber nicht, dass jemand streitet und sagt, ich weiß ganz genau, der ist daran gestorben. Der Ulrich Land hat es geschrieben, das muss stimmen. Aber es gab damals ja auch keine, die Möglichkeiten, die medizinischen, die hielten sich ja damals auch in Grenzen. Heute würde man es vielleicht vorstellen oder rauskriegen können, an was er im Endeffekt gestorben ist.
Ja, letztendlich ist es möglich. Es kann sein, dass die Pathologie heute weiter ist. Ich glaube aber, dass es gibt ja auch immer noch Medikamente, die man auch verabreichen kann oder spritzen kann, die man nicht nachweisen kann, auch nach dem Tod nicht. Und das könnte ein solches gewesen sein. Also natürlich liegt die Vermutung nahe, dass vielleicht die Nazis dahinter steckten, weil sicher ist, dass in dem gleichen Ort, in dem er lebte, Hindorf, in der Nähe von Malmö, wie gesagt, also dass er da in der Nähe, dass die Nazis vielleicht die Finger im Spiel hatten, denn in dem Ort selber wohnten die Eltern, also die Schwiegereltern eines berühmten Nazis in der damaligen Zeit, der für die IG Farben, das war immerhin die Firma, die das Zyklon B für die KZs herstellte und so weiter, also der für die eine Art Geheimdienst organisierte und also davon ist auszugehen, mit den Obersten der Oberen in der SS und SA unterwegs war und der eben ab und zu auch in diesem Ort gewesen sein muss, in dem nun also auch Tucholsky in einem kleinen Holzhäuschen sozusagen sein Exil gefunden hatte. Und es kann natürlich durchaus sein, dass dieser Obernazi Lust hatte, Tucholsky ans Feld zu wollen. Und das ist die Spekulation, die ich in dem Roman erzähle. Im einen Erzählstrang, da gibt es noch einen anderen Erzählstrang, der bezieht sich eher auf das sehr bewegte Liebesleben von Tucholsky. Ich habe irgendwann aufgegeben, die Frauen, mit denen er zu tun hatte, zu zählen. Also es waren schon reichlich und auch im fortgeschrittenen Alter noch, also so fortgeschritten war das Alter gar nicht, er war gut in die 40 gekommen und dann hat es ihn im Dezember 1935 dahin gereift.
Ja, ich denke 1935, vielleicht wollten sie ihn einfach mundtot machen.
Ja, das mindestens, aber vielleicht wollten sie ihn auch nicht nur mundtot machen, sondern richtig tot machen und ja, das ist eben auch denkbar. Aber es kann eben auch sein, dass dahinter ein Liebesdrama steckte und ich kann Ihnen jetzt beim besten Willen nicht sagen...
Eine verschmähte Braut, eine verschmähte Liebe.
Aber ich kann Ihnen auf keinen Fall sagen, in welcher Richtung sich das nachher entwickelt in dem Roman, wie es zu Ende geht. Denn das wäre ja geradezu geschäftsschädigend. Ne?
Ja. Möchten Sie uns mal was vorlesen ein bisschen?
Ja, kann ich gerne machen. Also, wie gesagt, es gibt zwei Erzählstränge. Der eine bezieht sich auf ein Liebesdrama, was ich ihm angedichtet habe. Und der andere Erzählstrang geht dann tatsächlich um die Konfrontation mit den Nationalsozialisten. Und da lese ich Ihnen mal ein kleines Kapitelchen vor, was ich dann eben 1934 im Exil in Schweden abgespielt haben könnte, so behaupte ich jetzt mal. Dr. Tucholsky empfängt heute keinen Besuch. Mich schon, versetzte Wilfried Brausmann zackig und blickte der weißen Fahne nach, die er in die kristallene Luft dieses kalten Oktobermorgens brustete. Am Abend war Schnee gefallen, viel zu früh, viel zu viel Schnee. Der Morgen aber war klar. Und von messerscharfer Kälte, die über den frischen, jungfräulich weißen Deckmantel hergefallen war und ihn festschnürte. Die hauchdünnen, weit auseinandergezogenen Federn am Himmel, die noch einen Schuss ins Rot-Gold des jungen Morgens gingen, verrieten, dass sich die Kälte einnisten, genüsslich einrichten würde, dass mit dem anstehenden Winter nicht gut Kirschen essen war. Dass er sich ziehen würde, lang hinziehen würde, wie die jetzt schwefelgelben Schleierwolken da oben. Hindos schlief noch. Und auch Gertrude Meyer, Tucholskys, sagen wir, Mädchen für alles, stand mit verschlafen blinzelnden Augen auf der Haustürschwelle und griff ins Revier des Morgenmantels, um ihn noch dichter am Hals zusammenzuziehen. Mit der anderen Hand hielt sie die Klinke fest, so dass sich die Tür nur einen Spalt öffnete. So schmal, dass Gertrude gerade eben hinaussehen und an dieser irgendwie bemüht kantig wirkenden Figur, an diesem möchtegern strammen Jungspund vorbeiblicken konnte, in die weiße Bescherung, die die Nacht aufs Land gelegt hatte. »Niemanden, er empfängt niemanden«, knurrte sie und zog den Spalt noch enger. Hätte ihn enger ziehen wollen, wäre da nicht etwas im Weg gewesen. Sie zog nochmal, um dann unverrichteter Dinge an der Tür hinabzublicken und den frisch gewichsten, spiegelglänzenden Stiefel zu sehen, der sich da querstellte. »Wie lautet der werte Name?« fragte Brausmann mit brüchigem, offensichtlich ungeübtem Kommandoton. Gertrude Meyer, die Sekretärin des Herrn Dr. Tucholsky. Sie drückte den Rücken durch und sah den jungen Besucher forsch an. Und Sie? Wer sind Sie? Melden Sie Herrn Tucholsky, einen jungen Verehrer seiner Kunst, der extra aus Deutschland angereist ist. Wilfried Brausmann ließ sich zu einem fast überzeugenden, ehrerbietigen Kopfnicken hinreißen. »Dr. Tucholsky empfängt heute nicht«, wiederholte Gertrude sich. »Hat die Nase voll, gestrichen voll. Nasennebenhöhlenvereiterung. Ich weiß nicht, die wievielte in den letzten paar Monaten. 5 Operationen allein im vergangenen Winter.« Brausmann stützte die Hände in die Hüften. »Ich bin nicht 1500 Kilometer gefahren, um jetzt hier von Ihnen...« Brausmann ließ den Satz unvollendet in der kalten Luft hängen, während er plötzlich Gertrude Meyer zur Seite schob und mit resolutem Schritt in den Korridor trat. Was ihr ein »Hey, das ist doch unerhört« entfahren ließ. »Sie bleiben sofort, sofort bleiben Sie! Stehen bleiben, habe ich gesagt!« Aber Brausmann war schon so weit vorgedrungen, dass er sich von einer hysterischen Putzfrau oder was sie sein mochte, definitiv nicht mehr aufhalten ließ. Er stand breitbeinig in der Mitte des Korridors und schrie im Kasernenhofton »Herr Tucholsky!« Es rumpelte, polterte, Schritte. Eine Tür fiel ins Schloss. Die Stufen der Holzstiegen ächzten und knarzten, herzzerreißend. »Ja doch!« Und ein paar Treppenstufen weiter. »Kann man denn hier nicht mal in den engen 4 Wänden seine Ruhe haben?« Gertrude Meyer war sofort zur Stelle, redete in der Art eines Kindermädchens mit Rüschenbluse auf ihn ein. »Tut mir leid, Doktorchen, der hat mich einfach...« »Ja, schon gut, Fröken, schon gut«, murmelte Tucholsky und wandte sich dem kantigen Aria zu, der da in seinem Flur Stellung bezogen und sowas von Haltung angenommen hatte. »Also?« Wilfried Brausmann musterte ihn, scheint mit der Frage beschäftigt, ob er vor dieser seiner Zielperson Respekt haben müsse. Eine Frage, die angesichts der bleichen, aus dem Leim gegangenen Jammergestalt, die ihm da entgegengehumpelt kam, schnell beantwortet war. Nein, Respekt nicht. Jedenfalls verlegte er sich auf die Fortsetzung des zackigen Kommistons. »Von welchem Verwandtschaftsgrad an empfangen Sie, trotz Schnupfen?« Tucholsky konnte nicht anders, musste lachen, zwinkerte seinem Fröken im stillen Einvernehmen über diesen Fatzke, jung an Jahren, aber mit mächtig aufgeblähter Hose, zu. »Nebenhöhlenvereiterung, wenn ich bitten darf. Der Nase, eine ähnliche kaputte Maschine. Wie hinter einer Wand aus Schleim, das ganze Leben, das sag ich Sie. Aber ich vermute mal, das interessiert Sie überhaupt ja nicht.« Der Bursche hielt sich nach wie vor an seiner Haltung fest und sonderte in einem Fort Sätze ab, die er augenscheinlich genau zurechtgelegt hatte. »Seelenverwandtschaft, reicht das?« »Nee, auf keinen Fall. Ich bin Student, Herr Doktor, Student der Germanistik und fasziniert von Ihren Schriften«, befleißigte sich Brausmann nun eines ehrerbietigen, fast unterwürfigen Tons. »Och, Jottchen!« Das merkwürdige, an Ungleichheit kaum zu überbietende Trio stand im Korridor und blickte sich abwechselnd an. Am unwohlsten in seiner Haut fühlte sich allem Anschein nach der junge Brausmann, trotz des dick aufgetragenen Selbstbewusstseins. Schließlich konnte es bloß eine Frage der Zeit sein, wann diese Hochstapelei auffliegen würde. Tucholsky mochte zwar literarisch verstummt sein, deprimiert und sonst was alles, aber auf den Kopf gefallen war er auch in Schweden nicht. Das begriff Brausmann in dieser ersten halben Minute, dieser ersten Begegnung mit dem ausgebürgerten Autor. Das Schweigen dauerte Ewigkeiten, bis endlich Tucholsky das Wort ergriff. »Ich meine, schmeichelt mir ja, dass sich einer noch an mir erinnert. Und dass einer von die Herrn Jungjamanisten so ja. Aber wat, wissen Sie wat? Juckt mir nicht mehr. Nicht die Bohne wat. Ich will mir eine Ruhe. Außerdem die deutschen Schriftgelehrten, die haben doch zurzeit sowieso bloß ähnt in Koppe, dat je Schreibsel von samt und sonder sämtlichen Klassikern so durch den Mangel zu drehen, dat et für'n Faschismus ohne Darmkneifen zu verdauen ist.« Harter Tobak, schwer zu verdauen für einen Wilfried Brausmann. Hustenanfall, leises Röcheln. »Ich bin da anders«, konnte er sich gerade noch retten. »Ehrenhaft, junger Mann, sehr ehrenhaft.« Kurt Tucholsky war ihm inzwischen so nahe getreten, dass er ihm mit der aufgedunsenen Rechten auf die Schulter klopfen konnte. »Und jetzt pass mal auf. Du marschierst jetzt brav an die Heimatfront und sagst deinen Reichsoberjamanisten, du hast Tatsache den ollen fetten Peter Panther Theobald Ignaz Kaspar Hauser besucht, hast ihn lebendig, aber maulfaul, wenn nicht mundtot vorgefunden, aus dem wir nichts mehr rauszuholen gewesen, ein aufgehörter Schriftsteller. Alles Klärchen? Nee, damit lasse ich mich nicht abspeisen.«
Also ich kann es auch nicht idee, aber ich habe jetzt gehört, dass sie auch Berlinern können, wa?
Ja, aber nur ansatzweise, muss ich zugeben. Ich war auch ein paar Jahre in Berlin und habe da natürlich die Ohren aufgesperrt. Aber ich bin eigentlich eine kölsche Jung und es passiert mir immer wieder, wenn ich Berlinere oder versuche zu Berlinern, dass dann so kölsche Töne dazwischen rutschen. Aber da wir hier im wilden Südwesten sind, glaube ich, dass es nicht ganz so tragisch ist, wenn man sich da ab und zu mal ein bisschen
verirrt. Ja, bei mir geht es dann mit Alemannisch und Plattdeutsch so ein bisschen durcheinander.
Ach ja. Büschen, ganz büschen.
Ich habe jetzt gerade so während unserer Pause mir das Cover angeguckt. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, es ist gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das hat der Layouter des Verlags, Kammerhof Verlag in Zürich, der hat das irgendwie entdeckt. Es gibt also Fotos aus Schloss Gripsholm. Schloss Gripsholm war eine Erzählung, die Tucholsky eigentlich bekannt gemacht hat. Also eine ganz süße Liebesgeschichte im Grunde. Und dieses Schloss gibt es tatsächlich in Südschweden eben. Und da gibt es eine Art Museum oder eine Ausstellung. Und in diesem Museum gibt es eben unter anderem dieses wunderbare Zimmer, was mit bemalten Wänden aufwartet.
Und bemalter Decke.
Und bemalter Decke und einen Wahnsinnsfensterblick eröffnet, der einen so richtig in das Buch reinzieht. Das finde ich einfach sehr gelungen und man möchte auf jeden Fall sofort aufschlagen und reingucken und weiterlesen. Und in dem Sinne bin ich mit diesem Cover ausgesprochen zufrieden. Ja.
Sind Sie auch jemand, der, wenn er Bücher kauft, nach dem Cover geht oder?
Ich kann das nie ausschließen.
Ja, oder nach dem Rücken. Also ich bin schon, mich lockt dann schon eher das Cover, dass ich da mal reinschauen kann.
Also bei Leuten, die ich jetzt nicht kenne, da würde ich auch sagen, gucke ich schon aufs Cover. Sonst kauft man ja meistens Bücher doch nach Namen. Also ich habe dann irgendwelche Namen im Kopf und denke, ich muss mal gucken, was der jetzt so schreibt oder die jetzt so schreibt an neuen Dingen. Dann greife ich dazu und dann ist mir das Cover Schnuppe. Aber wenn ich jetzt auf dem Büchertisch irgendwelche Cover, also Bücher von unbekannten Autoren, mir unbekannten Autoren sehe, von Kolleginnen oder Kollegen, dann greife ich gerne auch nach dem Cover.
Aber es kann dann schon passieren, dass man einfach ein Buch übersieht, weil das Cover nicht gefällt und dann kriegt man es manchmal gesagt, liest es mal und denkt man, wow,
genau.
Gut.
Ja. Also so Empfehlungen sind natürlich immer Gold wert. Also insofern ist diese Sendung auch Gold wert, weil sie einfach Dinge aufmacht, die man, von denen man vielleicht vorher nichts weiß. Ne?
Sie haben ja so eine Vorliebe, das haben Sie ja vorhin gesagt, so für die etwas älteren Herren, so Hölderlin, Tucholsky, Kleist. Ist das so eine besondere Vorliebe? Haben Sie die alle gelesen? Haben die Sie so beeindruckt? Oder?
Also erstmal bin ich ja von Hause aus Germanist und Geograf und das bin ich irgendwie auch im Inneren meines Herzens immer noch. Also Germanist insofern, als ich gerne eben auch Klassiker lese und da natürlich über diese Herren, aber auch über Damen aus der damaligen Zeit nicht hinwegkomme, beziehungsweise nicht drumherum komme und die mich auch nach wie vor faszinieren und interessieren. Interessieren tut mich aber auch deren Biografie. Und immer besonders dann, wenn da eben irgendwelche Lücken oder Ungereimtheiten sind. Bei Kleist zum Beispiel war es dieser Selbstmord am kleinen Wannsee, das ist ein Doppelselbstmord, also er hat sozusagen erst seine Todesgefährtin, dann sich selber über den Haufen geschossen. Da lagen aber drei Pistolen rum, obwohl er nur zwei gebraucht hätte. Bei Tucholsky ist es diese Einstichstelle am Oberarm. Bei Nabokov, das ging da um Lolita, ist es der Vater, der in Berlin auf offener Bühne erschossen wurde. Bei Heine, der ist jetzt als nächster dran, gibt es einen massiven Erbstreit mit seinem Vetter Karl aus Hamburg. Dem muss unbedingt nachgegangen werden. Bei Shakespeare ist es die Frage, was war mit Christopher Marlowe, einem seiner Kollegen und Kumpel, der in jungen Jahren in einem Wirtshausstreit erstochen wurde. Also alles Ungereimtheiten, irgendwie danach schreien, guck noch mal genau hin und vielleicht fällt dir noch irgendein Blödsinn ein, der da reinpasst.
Ja, aber Sie müssen ja auch irgendwo dann auf diese Stelle stoßen oder gerade was lesen und sagen, da ist was, da könnte ich hineinfabulieren.
Genau so ist es eigentlich. Also muss man dabei sagen, dass alle diese oder fast alle Romane haben Hörspielvorläufer. Das heißt, da habe ich schon viel an Recherche hinter mir. Ich habe schon so einen Grundplot entwickelt. Ich habe schon Dialoge geschrieben, auf die ich zurückgreifen kann. Und insofern ist es nicht mehr sozusagen aus dem Nichts geboren, der Roman, den ich da gerade schreibe. Es gibt eben schon einen Recherche-Hintergrund zumindest. Ich lese dann natürlich nochmal weiter, lese Biografien und so weiter und studiere mich dadurch. Aber es gibt schon mal einen Background, aufgrund dessen ich dann loslege. Man stößt auf so Ungereimtheiten schnell, wenn man im Grunde die Augen offen hält. Und natürlich interessieren mich vor allen Dingen auch sogenannte oder auch Selbstmorde, wo man nicht so richtig weiß, ist es jetzt wirklich einer oder dann doch nicht und so weiter. Also da lasse ich mich gerne drauf ein, auf solche Sachen. Und da gibt es auch segensreiche Anthologien oder so Sammelbände, in denen eben Selbstmorde berühmter Autoren oder berühmter Menschen durchdekliniert werden, und da kann man sich gerne bedienen. Also man findet, solche Löcher findet man bei fast jedem, glaube ich.
Ja, wir haben ja schon mal miteinander telefoniert, aber das frage ich nachher nochmal. Sie erwähnt ja jetzt die Hörspiele. Das ist ja für mich auch irgendwas, was total interessant ist. Aber wollen wir jetzt erst bei Tucholsky bleiben?
Ja.
Lesen Sie uns noch ein Stück?
Ja, gerne, genau, können wir machen. Ja, also ich hatte ja gerade vorgelesen, dass eben Tucholsky besucht wird von einem gewissen Brausmann, erfunden von meinem Füller sozusagen. Dieser Brausmann ist eben als Jungnazi angeheuert worden, um Tucholsky auszukundschaften und mehr. Und Tucholsky selber aber hatte ein großes Vergnügen, wenn er da in der Nähe von Göteborg in dem Fall unterwegs war, also in Südschweden, dann fuhr er sehr gerne eben in diese große Stadt, um sich da mit Zigarren zu versorgen. Einfach großartig. Die Rauchrollen waren auch in Göteborg wunderbar schief gewickelt. Herrliche Tabakstumpen. Verdammt nicht von schlechten Eltern, nuschelte Tucholsky in seinen Bart, rieb sich eine der just erworbenen Zigarren unter die Nase und wusste auch nicht, woher er die gute Laune nahm. In diesem gemächlich vor sich hinruckelnden, durch Schwedens verschneite Wälder paffenden Bummelzug. Auf dem Heimweg in seine Villa. Villa ist maßlos übertrieben, es handelte sich um ein kleines Haus aus Holz, aber mit Blick auf den wunderbaren See. Eine Laune jedenfalls, die viel zu gut war für diesen Tag, wie sich zeigen sollte. Und sich zeigte, als dieser Schlags aufsprang, die drei Schritte auf Tucholskys Sitzreihe zukam und sich direkt vor ihm aufbaute. Der Flegel musste ihn erkannt haben, so dreist, wie er ihn anstarrte und ankeifte, in fast akzentfreiem Deutsch. »Große, weite Weltluft will er schnuppern, der Drecksjude. Warum ausgerechnet in unserem sauberen Schweden?« »In drei Teufelsnamen, Tüdel«, wandte sich Tucholsky an seine Gertrude. »Wofür muss es diese Hohlköpfe eigentlich überall auf der Welt geben?« »Ich zeig dir gleich, wozu so Hohlköpfe alles fähig sind«, brüllte sein Gegenüber aus vollem Hals. Aber Tucholsky sah die schwarzen Wolken nicht, die da längst über ihm zusammengebraut hatten, die ihre Blitzzacken schon geschliffen, ihre Donnerpauken schon gespannt hatten. Oder wollte sie nicht sehen? Gertrude Meyer jedoch schwante, was die Stunde geschlagen hatte. »Herr Klaassen, lassen Sie es gut sein«, versuchte sie, die Wogen zu glätten, um sich dann an Tucholsky zu wenden. »Komm, Doktorchen, wir gehen in den nächsten Waggon.« Sowas aber, und damit hätte sie rechnen müssen, wenigstens sowas firmierte für Tucholsky unter nur über meine Leiche. »Den Deibel werde ich tun, Fröken, um mir von so einem Torftrottel verkriechen.« »Torftrottel?« ging der lange Klaassen auf die Palme. Und Gertrude Meyer musste voller Entsetzen begreifen, dass sie mit ihrem Schlichtungsversuch die Glut erst richtig befeuert hatte. Dass das jetzt hier ruckzuck eskalieren konnte. Doch bevor sie auch nur halbwegs angefangen hatte zu überlegen, wie aus diesem Schlamassel rauszukommen sei, flog schon die erste Faust. Traf Tucholsky mitten ins Gesicht, vollkommen ungeschützt. Mit diesem Tempo hatte er nicht gerechnet. Und nicht mit dieser Unverfrorenheit. Und nicht mit diesem Schmerz und dieser Schmach. Sicher, es war ihm wohl bewusst, dass es auch in Schweden eine wachsende Meute von Faschisten gab, die sich ihre Gedankengebäude im Deutschen Reich zurechtzimmern ließen und sich für ihre Organisationsstrukturen Schützenhilfe bei den Nazis holten. Aber dass sie so schnell mit den Fäusten bei der Sache waren... »Ich geb dir, Torftrottel«, gab Klaassen seiner zweiten Faust mit auf den Weg. Aber auch Tucholsky erwies sich nicht als Kind von Traurigkeit. Auch wenn ihm gar nicht recht bewusst war, dass auch seine Hände, die alles andere als faule Faust in der Tasche machen, und derart schwungvoll ausfahren konnten. »Das ist für den Drecksjuden«, knurrte er, während ihm das Blut aus der Nase quoll und mit jedem Wort Blasen warf. Was ihn keineswegs davon abbrachte, einen weiteren Schwinger den Weg in Klaassens Magengegend zu leeren. »Aufhören jetzt«, kreischte Gertrude Meyer. Natürlich hörte ihr keiner von den beiden zu, natürlich hörte keiner hin. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als sich ihrerseits ins Getümmel der fliegenden Fäuste zu stürzen und, diverse Blessuren einsteckend, ihren Leib zwischen die zwei Streithähne zu schieben. Und so eine Art Schutzschild für ihren immer unbeholfener um sie schlagenden Schützling aufzuspannen.
Ich habe sie eben gefragt am Anfang, warum ältere Männer? Sind die interessanter als ältere oder junge Frauen?
Also, ich sagte ja eben schon, ich fahnde immer so ein bisschen nach Löchern in Biografien. Und natürlich, das muss man einfach zugeben, gerade in deutschen Landen sind die Biografien von den Männern im Grunde
reichhaltiger?
Nicht unbedingt reichhaltiger, aber es gibt mehr davon auf jeden Fall. Namen wie Goethe, Schiller, Hölderlin, Kleist, Tucholsky und so weiter sind eher überliefert als die von Frauen. Also von Frauen gibt es auch welche, Hildegard von Bingen zum Beispiel, Annette von Droste-Hülshoff und so weiter. Es gibt schon auch Frauen, auch namhafte Frauen, die in der Literatur unterwegs waren. Aber man muss einfach zugeben, die Literatur war bis ins 20. Jahrhundert eindeutig männerdominiert. Das änderte sich schlagartig im Grunde mit der Literatur der DDR, weil da plötzlich Frauen wie Anna Segers oder Christa Wolf und so weiter an den Start gingen und sehr bekannt und berühmt wurden und dann auch im Prinzip in Westdeutschland immer mehr Frauen auch das Feld eroberten. Das ist alles in Rechnung zu stellen, damit aber sozusagen das hier nicht zur Männerliteratur ausartet, das, was ich mir da zusammenschreibe, tauchen immer auch wesentlich handlungstragende Frauen auf, die im Falle von Tucholsky naheliegend tatsächlich ein Liebesdrama entwickeln und entwerfen und im Falle der Lolita natürlich auch, da geht es auch um eine junge Frau, aber auch bei Heine, bei Tucholsky, bei Kleist und bei Hölderlin vor allen Dingen sind Frauen auf jeden Fall auch maßgeblich beteiligt am weiteren Verlauf der Handlung. Hölderlin zum Beispiel, der lebt ja eigentlich in diesem ganzen Trauerspiel seiner unerfüllten Liebe, die ihn mit einem Bankiershaus verband, wo er sich in die Frau des Hauses sozusagen verliebte, als in die Ehefrau des Bankiers. Und er hat sozusagen ein Leben lang an dieser nie wirklich erfüllten Liebe gelitten. Und natürlich auch, wenn man sich Heine anguckt oder wer auch immer, da gibt es immer Liebesdramen und deshalb müssen Frauen auch in den Romanen eine entscheidende Rolle spielen. So auch bei Tucholsky. Da würde ich fast sagen, Tucholsky, der stirbt dann irgendwann im Laufe des Romans, da lese ich gleich noch die entsprechenden Stellen. Da übernehmen praktisch die Frauen komplett das Zepter und die Männer treten immer mehr in den Hintergrund. Also insofern glaube ich, komme ich im weitesten Sinne auch der Emanzipation der Frauen.
Also ein bisschen Liebe kommt dann noch.
Auf jeden Fall, ja. Okay. Ja, ja, Liebe spielt eine Entscheidung, aber gerade bei dem Tucholsky-Roman. Es ist im Grunde ein Liebesroman.
Naja, aber Sie lieben schon die historischen Themen.
Ja, also witzigerweise scheint mir das auch sozusagen mit dem Alter zu kommen. Also je mehr man sozusagen selber vorrückt in den Jahren, desto mehr werden einem auch immer historische Themen angetragen. Also ich habe es beim Radio gemerkt, dass plötzlich Redakteure anriefen, ob ich nicht mal dieses und jenes Thema machen wollte. Und es waren dann meistens tatsächlich historische Themen. Und ich war dann erstmal ein bisschen, naja, warum nicht und so weiter. Und wurde dann aber immer mehr davon angefixt, weil natürlich, das ist ja völlig klar, wir leben auf dem Hintergrund der Vergangenheit und die Gegenwart und auch die Zukunft ist nur denkbar, wenn man die Vergangenheit auch einigermaßen mit berücksichtigt. Und das war für mich immer ein interessantes Anliegen, zumal ich als Schüler, kann ich mich jetzt erinnern, auch in Geschichte immer sehr interessiert war und auch nicht schlecht war. Also es gab andere Themen, da war ich deutlich schlechter als im Ausbruch bei den historischen Sachen. Und das würde ich sagen, ist vielleicht was, was jetzt langsam wieder aufkeimt und dadurch auch die Liebe zu zur Klassik, zu älteren Autoren, zu Werken aus vergangenen Zeiten, die eben auch auf einem anderen technischen Hintergrund stehen. Da gab es eben noch kein Radio, da gab es kein Handy und so weiter. Man musste sich ganz anders verständigen, kommunizieren. Das Buch, das geschriebene Buch, spielte noch eine größere Rolle als heute. Und insofern ist es eigentlich naheliegend für einen Schriftsteller, sich eben auch mit vergangenen Jahrhunderten zu beschäftigen.
Ja, ich meine, es gibt sicher auch jetzt sehr viele gute Bücher. Ich weiß zwar nicht, ob es immer die Guten sind, die einen Preis erhalten. Da bin ich mir manchmal nicht ganz so sicher. Also ich denke, so ein Preis ist auch Geschmackssache.
Ja, und das ist auch immer so ein bisschen, also man wird in einer bestimmten Szene rumgereicht. Und wenn man einmal einen Preis ergattert hat, dann geht das im Prinzip weiter. Bei mir waren es ein paar Radiopreise. Jetzt habe ich das große Glück, im Dezember wieder einen entgegennehmen zu dürfen für ein Radiostück, was ich mit einem Kollegen gemacht habe, ein Feature über Retouren, also sozusagen die Kehrseite des Onlinehandels. Mhm. Und da haben wir jetzt den Radiopreis, also einen Ethikpreis gewonnen, der von der Stuttgarter Hochschule ausgeschrieben wird. Also das ist natürlich eine wunderbare Geschichte, aber letztendlich muss man eigentlich davon ausgehen, das ist schmückendes Beiwerk. Das kann nicht sozusagen das Ziel sein und das kann auch nicht die Richtschnur sein, an der man sich eben auslenkt,
ausrichtet. Ich meine, das ist ja ein Thema mit den Retouren zurzeit, das wird ja überall groß erzählt, in Zeitungen, in den Medien. Und nee, ja gut, aber ich meine, man freut sich ja doch, wenn man einen Preis kriegt, wenn die Arbeit anerkannt wird.
Ja klar, ne? Klar, überhaupt keine Frage. Nur man darf es auch nicht, man darf sich andererseits nicht davon sozusagen deprimieren lassen oder runterziehen lassen, wenn man den und den Preis jetzt gerade nicht kriegt oder wenn man wieder mal nicht nominiert worden ist, wenn wieder keiner irgendwas zur Kenntnis genommen hat. Keine Sau guckt hin sozusagen. Also da darf man sich nicht von runterziehen lassen.
Wenn ich jetzt an den Christian Krach denke, der war in beiden Ländern, in der Schweiz und in Deutschland nominiert, hat in der Schweiz sehr spät abgesagt, sodass kein anderer mehr nachnominiert werden konnte. Und er hat ja 2016 schon den Schweizer Buchpreis bekommen. Und ich weiß nicht, ob er gehofft hat, jetzt auf den Deutschen. Und jetzt, ich weiß es nicht, also ich kann es nicht sagen, ne? Und jetzt aber dann zufrieden ist. Aber es haben ja jetzt in beiden Ländern eine Frau gewonnen.
Ja, ne? Ist ja auch richtig.
Finde ich auch mal. Nein, ich habe auch, ich war in der Buch Basel und ich habe auch die Vorstellung des Buches von der Frau Klavadetscher gehört. Und das ist auch ein Buch, über das man sicher sehr viel diskutieren könnte. Mhm. Mit den Robotern, mit der künstlichen Intelligenz. Mhm. Also das, denke ich, ist ganz interessant. Was haben Sie für neue Projekte?
Ja, also sowohl im Radiobereich als auch im, im Buch, in der geschriebenen Printliteratur bin ich weiter unterwegs. Also fangen wir mit dem Radio mal an, weil wir hier gerade im Radio sitzen. Deshalb ist das natürlich auch ein Medium, was uns sowieso interessiert. Es sind zwei, drei Features, die ich mache, also halbstündige bzw. eine einstündige thematisch gebundene Sendung, das ist ein Radio-Feature, also sozusagen, was alle Möglichkeiten des Radios auffächert, aber einem Thema sozusagen treu bleibt und was eben komplett durchgeschrieben ist. Also es gibt ein Skript, es ist nicht improvisiert, sondern vorproduziert und wird dann als solches gesendet. Das ist das Radio-Feature. Das gibt es eins, was am zweiten Weihnachtstag läuft beim SWR 2, da geht es um den Gesang im Kirchengemäuer, da geht es mir darum zu untersuchen, warum eigentlich der Gesang so eine entscheidende Rolle spielen kann, um ja, eine Art spirituelle Erfahrung oder wie auch immer zu vermitteln. Da geht es um Mädchenchöre und um Kirchenchöre, aber auch um die Rockmusik, die in der Kirche immer mehr Einzug hält. Also das. Dann mache ich ein Feature, nächstes Jahr eine Feature-Reihe für Deutschlandfunk Kultur. Da geht es um die Jahreszeiten und siehe da, der erste Teil dieser Sendereihe wird dann im Januar abgefeiert, da geht es um den Winter. Dann kommen die anderen vier Jahreszeiten im Laufe des Jahres noch hinterhergekleckert und es geht eben um, also die musikalische Leitschnur ist dabei, Vivaldis Jahreszeiten und ich untersuche aber sozusagen, was ist der kulturelle Background, warum interessieren uns die Jahreszeiten vielleicht auch weniger als früher? Warum also haben wir da mehr Distanz zu? Das ist das. Und dann mache ich ein großes Radiofeature, eine Stunde über das Thema Camping, das ja gerade in Corona-Zeiten massiv an Fahrt aufgenommen hat, sehr geboomt hat und so weiter. Also was steckt dahinter? Warum gerade Camping und so weiter? Und das lebt, dieses Feature lebt vor allen Dingen von den kuriosen Gestalten, die ich auf verschiedenen Campingplätzen aufgetrieben habe. Also von dem typischen Goldkettchenträger bis hin zu Naturfreaks und esoterisch angehauchten Personen und so weiter. Also das wird ein buntes Potpourri sozusagen. Und dann beschäftige ich mich mit einem sehr ernsten Thema. Da geht es um den Kirchenschwund, so nenne ich das mal. Also dass man stellt ja fest, dass sozusagen die Austritte aus den Kirchen, gerade auch durch den Wölki-Skandal in Köln, massiv zugenommen haben, dass immer weniger Leute, weniger Gläubige sozusagen in die Kirche den Weg finden. Also was macht man mit diesen Kirchengebäuden? Das ist die große Frage. Lörrach hier in der Nähe ist ein großes Beispiel. Da gibt es eine Kirche, deren Dach für etliche Zehntausende von Euros renoviert werden müsste. Und die Kirche scheut den Aufwand und deshalb ist die jetzt einfach abgeschlossen, die Kirche. Also da passiert nichts mehr, die steht hier da rum und so weiter. In Köln werden Kirchen abgerissen, in Norddeutschland noch mehr. Und also das ist ein ganz ernstes Thema, mit dem ich mich dann im nächsten halben Jahr beschäftigen werde. Und was die Bücher angeht, so ist nach dem Tucholsky als nächstes Heine dran. Der wird im Februar fertig, muss ich das Manuskript einreichen, das werde ich auch schaffen. Dann wird es im Laufe des Frühjahrs erscheinen als Roman. Da geht es ganz ähnlich wie bei Tucholsky darum, eine Lücke in der Biografie von Heine eben aufzuspüren und darin ein bisschen rumzustochern, die Geschichte neu zu erzählen. Und danach wird wahrscheinlich Goethe dran sein. Aber da sage ich noch gar nichts zu, denn das wird was ganz Merkwürdiges.
Das ist also ein Denkmal. Jetzt, ich muss noch mal mit einer albernen Frage zu den Jahreszeiten.
Ja.
Sie als geborener Kölner, wo bleibt da die fünfte Jahreszeit?
Ja, die taucht natürlich in der Winter- oder in der Frühjahrs-Jahreszeit auf, in der jeweiligen Sendung, weil der Karneval war ja sozusagen an der Schnittstelle zwischen Winter und Frühjahr. Man sagte ihm nach, Karneval oder Fastnacht auch, es wäre sozusagen der Abschied vom Winter, das Vertreiben der Wintergeister, wie auch immer. Das ist alles ein bisschen umstritten und es ist auch überhaupt nicht klar, wie die Nazis uns immer weismachen wollten, habe es sich ja um ein heidnisches Fest gehandelt. Alles Quatsch, es ist eindeutig christlichen Ursprungs, also quasi, wie soll man sagen, eine Übersprungshandlung oder eine Antiposition, also während die Christen sozusagen auf die Fastenzeit zu gingen, wurde vorher noch mal kurz die Sau rausgelassen. Und das ist im Grunde, wenn man so will, Fastnacht. Also insofern kommt es vor, wird aber nicht als eigene Sendung verbraten, weil ich das Thema schon mal hatte. Da ging es um Masken. Mhm. Das ist jetzt nicht so zwei Jahre zurück, da habe ich das Feature schon gemacht. Insofern taucht jetzt nur noch mal ganz kurz im Grunde als Erwähnung auf.
Und was ist jetzt der Unterschied zwischen der hörenden und schreibenden Literatur?
Ja, also für mich ist beides super interessant, weil es und ich bin kein Filmmensch, weil es Bilder im Kopf kreieren muss. Also sowohl das Schreiben als auch das Hören bedeutet auf der Seite der Rezipienten, also der Lesenden oder Hörenden eben, dass sie selber die Bilder ans Laufen kriegen müssen, die ich da andeute oder entwerfe. Und in diesem Sinne glaube ich, dass beide Formen, beide Genres wiederum mit der Lücke arbeiten, mit der Lücke, die zwischen Leser und Hörer klafft, zwischen Leser und Autor, zwischen Autor und Radiohörer, gibt es eben eine Lücke, die im Grunde überbrückt wird, wenn es gut geht, über den Text. Und es gibt kein schöneres Erlebnis, und das ist einfach die Sahne, als wenn Sie im Studio sitzen, haben Ihr Hörspielskript abgegeben, der Regisseur setzt es jetzt in die Tat um und Sie kriegen die SchauspielerInnen mit, die da die Figuren mit Leben erfüllen. Und man steht denkt richtig, genau, so muss es sein. Dann sieht man seine eigenen Buchstaben plötzlich übers Blatt spazieren und das ist wirklich die Sahne.
Ja. Das macht Spaß, ne?
Ja, das macht Spaß.
So, aber bevor die Stunde rum ist, lesen Sie uns noch ein ganz bisschen vor.
Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also diesen Eisenbahnabteil Eiferer, den haben wir ja jetzt gerade eben gehört und den scheint Tucholsky durch sein energisches Einschreiten irgendwie abgeschüttelt zu haben. Aber der junge angebliche Germanist, Brausmann mit Namen, der kreuzt immer wieder auf. Ja, aber was? Du willst doch jetzt wohl nicht jeden Tag hier auflaufen, wa? Fragte Tucholsky ohne Fragezeichen. Ich hab keine Lust mehr, verstehst du? Keine Lust mehr, schlau zu schwätzen. Und zu schreiben schon ja nicht. Und ich brauch auch keinen Besuch von irgendeinem hergelaufenen Germanistenknilsch. Weißt du was? Studier mal Olle Goethe. Das passt immer. Wilfried Brausmann aber brabbelte drauf los, als hätte sein Gegenüber überhaupt nicht versucht, die Gesprächsbremsen anzuziehen. Sagen Sie, Satire. Wie konnten Sie eigentlich auf die Idee kommen, dass Sie mit Satire... Hätte ich dir dieser Tage man bloß nicht reingelassen. Brausmann stand auf, blickte ins Leere, in den trüben Himmel, sah aus dem Fenster und redete gegen die Glasscheibe. Das musste Ihnen doch schon lange klar sein, dass Satire, und sei sie noch so messerscharf und nadelspitz... Tucholsky lachte so laut, dass seine Plauze auf- und abwippte und eine erlesene Choreografie fideler Luftsprünge aufführte. Hey, nickte er, das hast du dir aber fein parat gelegt. Dass Satire zwar literarische Wirkung entfalten mag, sprich gelesen wird, zwecks Erbauung, aber politische Wirkung? handfeste politische Wirkung? Also ich bitte Sie, gibt Illusionen, da braucht man ein bisschen länger, um sich davon zu verabschieden. Manchmal ein ganzes Leben. Und noch eins. Tucholsky hörte gar nicht mehr auf zu lachen. Der Glaube, dass man einfach glauben kann, wenigstens hin und wieder, wenn man so seine sentimentalen Sekunden hat, der Glaube stirbt als Letztes. Nach der Hoffnung noch. Ich meine, Sie haben doch lauthals gefragt, was darf Satire? Und nicht weniger lauthals geantwortet, alles. Ja, war ich noch besserer Laune. Kurt Tucholsky war ebenfalls aufgestanden, ging zum anderen Fenster, um jetzt seinerseits den Blick nach draußen auf den halb im Nebel abtauchenden See zu richten. Darf alles, haben Sie gesagt, geschrieben. Satire darf alles, dürfen. Aber das heißt umgekehrt ja wohl, können kann sie nichts. Brausmann tippte mit den Fingerkuppen vor sich auf den Fensterrahmen. Der Persilschein grenzenloser Freiheit bedeutet gleichzeitig politische Wirkungslosigkeit. Kurt Tucholsky konnte seine Augenbrauen nicht davon abhalten, zusammenzuzucken. Obwohl sich diese Pointe lange genug angekündigt hatte, traf sie ihn unvorbereitet und er hätte zu gern gewusst, worauf der Bursche hinaus wollte. Als hätte er die Frage erahnt, die sich hinter Tucholskys Stirn bräsig herumwälzte, proklamierte Brausmann, das Einzige, was Satire zu Wege bringt, ist Zersetzung. Jetzt waren es nicht mehr nur die Augenbrauen, die zuckten. Das ganze, füllige, von all den Medikamenten aufgedunsene Gesicht bebte. Zersetzung? Das ist doch eins von Jöbbels Lieblingswörtern. Sag mal, du bist doch nicht etwa Dr. Tucholsky, wo denken Sie hin? Ja, die Stelle bleibt so ein bisschen in der Schwebe. Ich lese eine andere Stelle, wo Brausmann dann in der Nähe, eben auch in Hindos, wo er sich quasi, wo er Domizil gefunden hatte, stand und Holz hackte. Brausmann hatte, so jung und unbedarft, er war längst begriffen, dass der Winter noch längst nicht besiegt war, dass er sich noch aufbäumen würde. Noch, wer weiß wie oft, den Ofen, so viel war sicher, konnte man noch lange nicht in den Sommerschlaf entlassen. Mochte der Wind, der jetzt deutlich angezogen hatte, noch so warm, noch so heftig sein und dem April derbe einheizen, auf dass dieser seinem Namen alle Ehre mache. Ilmert, der Geheimdienstchef der IG Farben, von dem sprach ich eben, stand breitbeinig da, etwas abseits, sah dem jungen Burschen zu, beobachtete das Muskelspiel, das sich unterm Hemd, unterm Pullover abzeichnete, mit wohlgefälligem, fast väterlichem Blick. Er trat ein paar Schritte vor. »Gut, Brausmann, gut. Muss ich dir mal ein Lob aussprechen. Hab deinen Bericht eben gelesen. Gut, das hast du ja alles schon mal ganz gut und ganz formidabel rausgekriegt. Tagesablauf, Gewohnheiten, Depressionen, gut, gut, aber das muss denn jetzt auch reichen. Und er frisst ordentlich Schlafmittel, ja? Und nicht eben selten in Verbindung mit jeder Menge Alkohol? Naja, dann fällt er vielleicht, Ilmert grinste, fällt er vielleicht ganz von selbst in komatösen, nicht enden wollenden Tiefschlaf. Wilfried Brausmann fuhr zusammen, ließ den Spalthammer augenblicklich zu Boden sinken, so schnell, dass der kiloschwere Hammerkopf auf das Beil traf, das zwischen den Holzspänen im Schneematsch lag. Ein metallischer Knall, der sofort dumpf vom nassen Schnee weggeschluckt wurde. »Wie soll ich das verstehen?« jappte Ilmert Atlatus. »Als ich den Auftrag Dr. T. angenommen habe, ich war im sicheren Glauben, dass es darum gehen würde, die Zielperson auszuspionieren, bloß auszuspionieren.« Ilmert winkte ab und lachte mit breitem Maul. »Stell dich aber nicht so katholisch an. Wer A sagt, muss auch B sagen, Brausmann. Du glaubst doch nicht, dass dich der Führer jetzt, wo du so aufopferungsvoll die ganzen Details über Dr. T. erschnüffelt hast, dass wir dich jetzt nicht weiter in die Pflicht nehmen? Ja, wo leben wir denn? Aber ich, für sowas, da bin ich nicht gemacht für sowas.« Ilmert nahm mit einem Ruck die hinterm Rücken verschränkten Hände nach vorn. Die Rechte ließ er seitlich ausholen, um seine Gerte dann mit einer rasend schnellen Bewegung aus dem Handgelenk immer wieder gegen den Stiefelschaft klatschen zu lassen. So laut, so scharf wie ein Pistolenschuss. »Brausmann, deine Weinerlichkeit kotzt mich an. Du kommst wieder bei mir angeschissen, wenn du den Dicken aus dem Weg geräumt hast. Wie auch immer, wie auch immer.« Aber der Junge wollte nicht aufgeben. Noch nicht. Stand einfach zu viel auf dem Spiel. »Ich bin bereit, sofort bereit, nach anderen Möglichkeiten Ausschau zu halten, wie ich Dr. T. das Leben schwer machen kann, aber...« Immer drehte sich noch einmal um, sah den Burschen aus dünnen Augenschlitzen an, legte in jedes Wort einen Tropfen Gift. Wenn du jetzt kneifst, bist du schon einen Kopf kürzer. Das ist dein Todesurteil. Und wieder dieses Grinsen. Und ich will doch nicht, dass du mir vor die Hunde gehst, Mann. Brausmann fiel nichts ein, kein Wort. Bleischwer das Loch, das er zwischen Seeufer und Holzhaufen in die Luft schwieg. Und das vor und zurück waberte wie eine Nebelschwade, die nicht weiß, wohin mit sich. Nochmal, dröhnte Hilmert. Wenn ich weiterhin meine schützende Hand über deinen dämlichen Schädel halten soll... Wilfried Brausmann konnte sich mit Mühe die Tränen verkneifen. Das pack ich nicht, nie. Gut, klares Wort. Wieder wandte Hilmert sich ab, nuschelte etwas in seinen Bart, komplett unverständlich und doch glasklar. Das Telegramm an den Führer ist schon so gut wie unterwegs. Aber ich... Er wusste natürlich, dass dieses Gestammel Hilmert Wasser auf die Mühlen schaufelte, apropos Weinerlichkeit. Aber ein gerader Satz wollte ihm Wilfried Brausmann partout nicht mehr gelingen. Sein Winseln zauberte Hilmert in der Tat ein Grinsen ins Gesicht, ein neues, ein nochmaliges Grinsen, das Wilfried aber nicht sah, nur ahnte, denn Hilmert hatte ihm endgültig den Rücken zugekehrt und murmelte mit wohldosierter Stimme, sodass es, obwohl er jetzt zurück in Richtung seines nagelneuen DKW stiefelte, unüberhörbar war. Kein Wenn und kein Aber, bloß ein Entweder-Oder. Ja, das ist die Stelle, an der Brausmann sich eben dazu animiert oder verpflichtet fühlt geradezu, sich sozusagen an Tucholsky weiter zu wenden und ihm nach dem Leben zu trachten. Wie das ausgeht, wie gesagt, kann ich nicht verraten.
Haben Sie in Ihrem Roman auch so wieder ein paar schöne Sprachschöpfungen?
Ja, das fällt mir selber leider nie so richtig auf. Also,
muss ich ihn lesen und dann schreibe ich ihn das.
Ja, also mir ist jetzt gerade eins über den Weg gelaufen, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Also der Witz ist sozusagen diese Sprachschöpfung. Also Sie meinen ja meistens so zusammengezogene Wörter, die eigentlich nicht miteinander direkt in Verbindung stehen und plötzlich sieht man aber, dass da vielleicht doch eine Verbindung bestehen könnte. Die
fallen mir beim Lesen immer so
genau,
auf und die gefallen mir dann immer eigentlich recht gut.
Weil die so ein bisschen so ein Funken, so ein Britzeln sozusagen entfalten. Und das hat damit zu tun, das läuft mir quasi so aus der Feder. Da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Ich glaube, dass eben, wenn man ein paar Jahre wie ich jetzt diese Schriftstellerei betreibt, dass tatsächlich die Hardware im Kopf sich verändert. Also die Synapsen anders geschaltet sind. Und ich merke eigentlich nicht mehr, wenn ich solche Wörter mir aus den Fingern sauge. Das ist kein Saugen, das ist kein bewusstes Tun, sondern das unterläuft mir.
Sie sind da.
Einfach da, genau, die präsentieren sich.
Also bevor wir, jetzt habe die Stunde ist gleich rum, wollen wir einfach noch was sagen. Ulrich Land, Dating Tucholsky im Kamerou Verlag in Zürich erschienen. Und es ist nicht, wenn Sie jetzt irgendwie den Eindruck bekommen haben, rein historisch. Es ist eigentlich mit sehr viel Humor geschrieben.
Genau,
doch, ich denke, wie Ihre anderen Bücher auch. Ne?
Ja, und Tucholsky selber schreibt natürlich auch Humor. Der war auch sehr witzig. Und insofern ist auch dieses Buch mit viel Augenzwinkern zu lesen. Und ich glaube, man hat schon sein Vergnügen, weil eben auch auf zweitem Strang, da habe ich jetzt nicht draus vorgelesen, weil es sozusagen noch eine andere Nummer ist, weil eben da auch diese merkwürdige Liebesgeschichte läuft.
Sie müssen einfach mal wiederkommen.
Gerne.
Spätestens, wenn Heine fertig ist.
Auf jeden Fall, gerne.
Würde mich freuen. Und Zeit, ja gut, Ihre Zeit ist... Ich habe ein bisschen mehr Zeit als Sie noch, glaube ich. Ne?
Ja.
Aber gut, wir werden schon einen Termin kriegen.
Ganz sicher.
Für heute bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. War sehr schön.
Freut mich. Ja.
Also.
War gerne da. Und komme gerne wieder.
Das ist gut. Vielen Dank.
Herzlichen Dank auch.